Willkommen beim Gastrocast All-in No 4 Geschichten echter Macher. Hier geht's nicht um Ausreden, sondern um All-in. Wir sprechen mit Menschen, die geliefert haben, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Inspiration, Mut und Macher-Mindset, ungeschönt und direkt aus der Praxis. Also setz dich hin, lehn dich zurück und hör zu, denn jetzt wird geliefert. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gastrocast. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir. Einen ganz lieben und alten Freund, Unternehmer, der, glaube ich, nicht nur eine inspirierende Geschichte zu erzählen hat, nämlich Sascha Bechthold, liebevoll auch Papa Bär genannt. Hallo Sascha, herzlich willkommen.
Hallo Thorsten, mein
Das Freund. Schließt sich ja direkt die erste Frage an. Papa Bär, hab nur ich dich so genannt oder war das schon vorher?
Nee, tatsächlich ist, ich kann dir gar nicht sagen, wo es herkommt. Aber es fing an, nachdem ich in die ersten Führungspositionen kam, dass irgendwelche Mitarbeiter und Kollegen mich so genannt haben. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wenn du auch aussiehst wie ein großer, alter, zauseliger Bär, weil da so viel Mensch ist und dann auch noch so ruhig und dann ist das so Teddybären-Image, ne? Das ist so, daher kommt das, glaube ich.
Also eher der liebe Teddybär, den man so aus so Kinderfilmen kennt und nicht der Teddybär, der da über Zeltplätze hervor, also rüberrennt und alles wegfresst und Dinge zerstört.
Also ich würde immer sagen, nicht gemacht. Dieser liebe Teddybär, aber der schon so alt und zerzaust ist, mit dem der Hund schon gespielt hat, dem Auge fehlt, wo das Ohr zerschossen ist und so, wo auch schon so ein bisschen Fell fehlt. Ich würde mich da eher in diesem Beritt sehen.
Sascha, schön, dass du da bist. Ja. Du hast gerade eingangs, als wir uns so ein bisschen eingesprochen haben, von deiner kurzen Karriere berichten wollen bei Radio Jade. Also Radiosender hier oben, an der Küste.
Genau.
Erzähl mal, was war da los?
Ja, das war großartig. Das war, glaube ich, eine Sternstunde des Radios tatsächlich. Wir waren hochmotiviert, völlig erfolglos. Wir haben eine Samstagabendsendung gemacht, die ging von Die Lampe fällt um.
Oh, hier ist gerade eine Lampe umgefallen. Ja.
Ja.
Sascha, erzähl mal weiter.
Der Lampe wurde es jetzt ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Tatsächlich hatten wir eine Samstagabendsendung, von 18 bis 22 Uhr gingen die immer. Und ich hatte damals einen jungen Kollegen, ich weiß nur noch den Nachnamen, ich glaube Winter. Und man hat uns also quasi da in dieses Studio gesetzt, hat uns erklärt, welche Knöpfe wofür sind und gesagt, dann macht mal. Und dann weiß ich noch, dass wir den ersten Abend so gemacht haben und man stellt sich das immer so leicht vor, ne? Du sitzt dann vor so einem Mikrofon und man hört ja auch so mal den ganzen Tag Radio und dann ging das ja schon los. Dann sagte, ja, dann erzähl mal was, Sascha.
Einfach so?
Ja. Ohne irgendwelche Vorbereitung. Und er hat dann im Hintergrund die Musik rausgesucht und naja, auf jeden Fall haben wir ein Gewinnspiel gemacht. Das ist vielleicht so das Highlight gewesen. Ich weiß noch, es gab 2 Kinokarten zu gewinnen und ich habe das dann, ich glaube, promoted, sagt man. Ne? Hey Leute, ruft uns an, wir verlosen unter allen Anrufern 2 Kinokarten nach Wahl. Und was soll ich dir sagen, um 22 Uhr hat nicht ein Mensch angerufen.
Und dann musstet ihr euch selber anrufen?
Ja, tatsächlich haben wir dann zwischendurch immer gesagt, hey, die Leitungen glühen schon. Und haben dann irgendwelche Namen genannt, die Dinger gewonnen haben. Naja, ich habe das Ganze, glaube ich, über 2 Monate gemacht. Ich war dann so gut, dass man irgendwann gesagt hat, Sascha, es reicht, wenn du das Wetter vorliest. Da sind wir dir sehr dankbar für. Und da wusste ich, okay, es gibt bessere.
Aber du hast doch eine gute Radio, also eine gute Sprecherstimme.
Naja, das Ganze ist ja schon Jahrzehnte her, ne? Mal, wie alt war ich? 20?
Du bist jetzt 30?
Knapp drüber, ja. Ich würde sagen, im Vergleich zur Mode ist es noch jung, aber ansonsten.
Wenn du dich in 3 Worten beschreiben würdest, also und die Worte Papa und Bär nicht benutzen dürftest,
ja.
Was wäre das?
Verfressen, empathisch und ungeduldig. Oder nein, streiche ungeduldig durch kreativ. Weil kreativ ist auch mal ungeduldig.
Kreativ ist ungeduldig?
Ja. Das hast du mir selber mal gesagt.
In welchem Zusammenhang?
Wir hatten mal ein Coaching bei dir und da hast du gesagt, dass kreative Leute, wenn sie ein Projekt abgeschlossen haben innerlich, auch keine Geduld mehr haben, das fortzuführen. Das als Beispiel Steve Jobs von Apple. der damals ja diesen MP3-Player entwickelt hat.
Das ist der iPod, den ersten iPod.
Genau, und nachdem das Ding dann halbwegs fertig war, hat er auch schon keinen Bock mehr gehabt und hat sich dem nächsten zugewandt. Und diese Ungeduld meine ich, nicht die Ungeduld mit Menschen oder so, aber ja.
Da gibt's ja diese Geschichte, dass Steve Jobs den quasi den fertigen Entwurf, den finalen Entwurf vom iPod genommen hat, ins Aquarium geworfen hat. Genau. Und dann kamen da Luftblasen raus.
Genau.
Und die Ingenieure haben ihm erzählt, er geht nicht kleiner, aber bei Luftblasen rauskam, war halt Luft drin.
Genau.
Und ich habe das Buch im Übrigen gelesen von Steve Jobs, also die Biografie. Also ein sehr inspirierendes Buch, aber zeigt auch eine ganz andere Seite von ihm. Also diesen kreativen Erfolgshunger, den er hatte, leider ist er ja verstorben vor vielen, vielen Jahren, diesen kreativen Erfolgshunger, den er hatte, der hat die Menschen auch echt fertig gemacht damit, ne? Also, der hat kein Nein akzeptiert, der hat kein, das geht nicht, und das gab's einfach nicht. Der hat das so ausgeblendet für sich. Der war in seiner eigenen Welt und hatte auch eine gewisse, zumindest gab's ein paar, die so über ihn gesprochen haben, so, also hatte eine narzisstische Störung auch, und das dann gepaart mit dieser Realitätsverzerrung führte, glaube ich, dazu, dass er tatsächlich überhaupt in der Lage war, diese Art von Produkten zu entwickeln, die ja den ganzen Markt revolutioniert haben.
Ja, ich glaube, es sind einfach diese Ausnahmemenschen, denen wir immer wieder, ja, wir begegnen denen ja nicht, aber wir erleben sie ja in den Medien, ne? Ich glaube, aktuell ist das ja so ein Elon Musk, der so unheimlich erfolgreich ist, aber alles andere rund um sich herum eigentlich ja zerstört.
Ja.
Und wenn du mich fragst, welche Eigenschaft ich am Menschen am wenigsten mag, dann ist es immer Fanatismus. Ich mag keine fanatischen Nichtraucher, Vegetarier, fanatische oder Sportler. Ja, also alles, was so ausufert, ist mir immer so ein bisschen zu viel. Und bei diesen Menschen hast du es ja ganz extrem. Das ist ja ein Fanatismus. Das ist ja mehr, mehr, mehr. Und ja, da werden ja Menschen rasiert und in den Boden getrampelt für den eigenen Erfolg. Und das ist mir immer so ein bisschen, da bin ich immer sehr skeptisch.
Too much.
Ja.
Du bist wie lange selbstständig?
Selbstständig jetzt seit 2017.
Also im achten Jahr?
Ja.
Erzähl mal kurz eure Reise. Was macht ihr?
Ja, aktuell sind wir ja ein Mischbetrieb. Wir haben ja Arbeitnehmerüberlassung. Das ist so der Big Player bei uns. Dann haben wir noch einen kleinen Handwerksbetrieb. Das ist eine Schlosserei, eine klassische. Die verantworte ich mittlerweile hauptsächlich. Letztes Jahr haben wir einen neuen Gesellschafter, oder vorletztes Jahr haben wir einen neuen Gesellschafter bekommen. Dadurch sind wir jetzt so ein Mitglied einer Firmengruppe. Da ist dann noch ein Garten- und Landschaftsbau bei, ein Hausmeisterdienst, eine Ferienwohnung, Vermietung, eine Immobiliengeschichte. Jetzt kommt noch mehr dazu demnächst, und so sind wir jetzt rund 100 Mitarbeiter in der Gruppe.
Schon Wort, ne?
Das ist schon ein Wort, ja. Ja, das ist schon eine ganze Menge.
Ihr habt nicht mit 100 Mitarbeitern angefangen?
Nee, tatsächlich haben wir, wenn ich ganz, ganz weit aushole, dann war es ja so, dass wir 2017 uns bei einem Bekannten von meinem Vater eingekauft haben. Der war auch super nett und super pleite. Hat's nur keinem gesagt.
Ja, uns leider auch nicht. Deshalb liebe ich dich so. Super nett und super pleite.
Ja.
Huste jedes Wort, hier muss er genau hinhören. Das erzählt er gerade.
Und wir haben dann relativ schnell, also das Schlimme war, dass auch so viele Leute mitgekommen sind aus meinem alten Beruf, und wir da plötzlich so mit 15, 20 Leuten saßen, die alle mitgekommen sind, weil die gesagt haben, Sascha, das ist total cool, was du da machst. Wir kommen mal mit, ne? Passt schon bei dir. Und
wow.
Ja. Bis wir dann gemerkt haben, es passte gar nichts. Es war, jeder Tag war ein Kampf, ne? Mhm. Und uns überlegt, immer einen Brief wegzuschicken, muss das sein? Oder bringen wir den selber vorbei zu Fuß? Können wir uns das Porto sparen?
Oh, okay.
Ja, ja. Und dann haben wir tatsächlich Kontakt zur Bank aufgenommen, haben jemanden gesucht, der uns hilft. Und die Hausbank hat gleich abgewunken und gesagt, ha, bei dem, der kriegt nicht mal einen Kaffee, wenn er hier reinkommt. Ja, und dann sind wir zu der Hausbank gekommen, mit der wir heute noch arbeiten. Du kennst sie, nenn jetzt keine Namen. Und der hat dann gesagt, ja, was ihr hier macht, ist eigentlich ganz toll, aber ihr seid scheiße aufgestellt.
Okay.
Entweder gebe ich euch jetzt Geld und ihr zieht das hier gerade, aber ihr wisst nicht, was noch kommt. Mhm. Oder ihr fangt bei Null nochmal von alleine an. Und ja, was soll ich dir sagen? Wir haben dann gesagt, dann machen wir es lieber nochmal von vorne.
Also das war der Startschuss dann für die GmbH, die ihr dann gegründet habt.
Genau,
ne?
Mit dir zusammen, ja, übrigens. Du warst ja
beratend tätig. Da haben wir uns kennengelernt.
Ja, genau. Das war das erste Mal bei uns.
Stimmt.
Ja, ja, das erste Mal. Als Steuerberater.
Ich erinnere mich immer gerne ans erste Mal.
Ich auch. Ja, es war schnell vorbei, aber es war halt das erste Mal. Ne?
Und das ist jetzt 8 Jahre her, knapp.
Ja, es war 2018, 1.4.18 haben wir angefangen.
Jahre.
Und kurz vorher haben wir ja angefangen, das alles so ein bisschen
vorzubereiten.
Du hast Businesspläne geschrieben, du hast uns ganz viele Fremdwörter um den Kopf gehauen. Wir haben alle brav genickt und gelächelt.
Aber wir haben schöne Workshops auch gemacht, ne?
Ah, oh, mega.
So Team und Führung und so weiter. Ja. Und Visionen, Leitsätze, glaube ich, haben wir auch gemacht.
Ja. Es gab diesen magischen Workshop unterm Dach in unserem ersten Büro, wo wir auch überlegt haben, so das Motto der Firma. Also ich weiß nicht.
Ja, ja.
Da waren wir zu viert. Also ich und meine Mitgesellschafterin, du. Und
ich erinnere mich.
Zu viert ist uns Frauen, dann sind da diese tollen Mottos und so. Das war so, ja, das war so energiegeladen.
Ja.
Das ist mir tatsächlich hängen geblieben, weil das war so ein Workshop, wo ich dachte, boah,
da hat uns ja
wir die Welt.
Unfassbar viel Spaß gemacht.
Weil so viel
Ausbruch, das
ja.
War.
Ja.
Das war, genau. Vergesst Apple.
Wir kommen.
Wir hauen die alle weg.
Ja, wir machen sie alle weg.
Und die Reise verlief dann, ich meine, ihr hattet ja dann auch Corona, also wie wir alle ja.
Ja.
Relativ kurz nach der Gründung. Ich glaube, so viel vorwegnehmen zu können, die Reise verlief jetzt nicht so einfach und geplant, war nicht so smooth.
Nein, nein. Also tatsächlich ist, glaube ich, ein Häuserkampf in Fallujah angenehmer als der Beginn unserer Selbstständigkeit. Also das war schon krass, ne? Ich meine, du hast neu angefangen. Wir hatten relativ viel Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt schon. Ich glaube, wir waren bei 80 Mitarbeitern. Und plötzlich geht nichts mehr, ne? Die Kunden rufen dich an, ihre Mitarbeiter dürfen nicht kommen, wir haben hier, ne?
Also du bist jetzt von Corona, ne?
Ja.
Ja.
Also dann anfangs war es ja noch so, dass die Banken und so alle gesagt haben, wir lassen hier keinen im Regen stehen, das dauert ja nur eine Woche mit Corona, da kommen wir alle zusammen durch und so. Es war dann ja nicht ganz eine Woche. Und irgendwann war dann auch so ein bisschen, wurden alle nervös.
Oh ja.
Und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, das war, also wir haben richtig einen mitgekriegt. Wir haben also, es gibt ja Leute, die sagen, wir haben das ganz gut überstanden. Und ich muss sagen, also wir haben, wo wir Kreuz machen konnten, haben wir es gemacht.
Und der Steuerberater, die haben mega profitiert.
Ja, der war gespannt.
Ne? Also Steuerberater, glaube ich, die Branche war so der Krisenprofiteur.
Ja.
War das so die größte Krise, die du in beruflicher Hinsicht erleben durftest?
Ich durfte sie nicht erleben, ich musste sie erleben. Ich hätte gerne verzichtet. Ich glaube, für mich persönlich ja. Ja, ich war ja sonst immer Außendienstmitarbeiter, also so Key Account Manager und immer für mich alleine unterwegs. Da gab es auch immer mal eine Krise, aber das konnte ich immer gut abfedern, weil das war ja nur, betreff ja nur mich, aber auf einmal habe ich ganz liebe Kollegen gehabt, die mich angeguckt haben und gesagt haben, wie geht's denn jetzt, Mecker, Sascha?
Ne? Und die haben alle noch eine Familie.
Ja.
Für die du dich ja, also jetzt kenne ich dich ja, glaube ich, relativ gut, aber du bist ja ein sehr menschlicher, ein sehr, wie du selber gesagt hast, sehr empathischer Mensch. Du interessierst dich ja auch für die Familien dahinter. Das heißt, also nehmen wir mal als Beispiel, ihr habt jetzt heute 100 Mitarbeiter. Das heißt, die haben alle noch eine Familie und die stecken da auch hinter. Das heißt, du redest über 200, 300, vielleicht auch noch mehr Menschen, die alle von dieser Krise in eurem Unternehmen quasi betroffen sind.
Ja, genau, das kommt ja doch dazu. Das heißt, du hast ja in diesen, das kennst du ja auch bei dir, du redest ja mit deinen Kollegen. Und nimmst das ja auf, dass sie Sorgen haben, dass sie Nöte haben. Deswegen hören ja aber deine eigenen Nöte und Sorgen auch nicht auf. Das ist ja nicht so, dass du jetzt nicht nur die Sorgen von deinen Mitarbeitern hast, sondern kommst ja abends nach Hause und sitzt bei dir im Wohnzimmer und denkst, boah, wenn das jetzt hier schief geht, war es das, ne?
Ja.
Das hast du dir alles aufgebaut dein Leben lang, aber das kann auch ganz schnell vorbei sein.
Wenn du jetzt zurückdenkst, ich habe ja gerade gesagt, Krise, die du erleben durftest. Du hast dann direkt gesagt, die ich erleben musste.
Ja.
Klar, wir hatten in der Zeit ja alle keine Wahl. Also wir mussten da ja durch. Ich betrachte unsere Krise heute tatsächlich so, dass ich sage, ich durfte sie erleben, weil sie mich und unser Umfeld hier extrem stark gemacht hat. Und ich glaube, auch tatsächlich erst zu dem Unternehmer gemacht hat, wo ich jetzt mal mit Stolz sage, der ich heute bin, eben durch diese Krise. Wie ist es bei dir? Also bleibst du bei, ich musste die erleben oder sagst du, die Learnings daraus, die waren so groß, dass ich sie tatsächlich auch erleben durfte?
Ich glaube, für mich habe ich es noch gar nicht so richtig verarbeitet, wenn ich ehrlich bin. weil du kennst es auch, man ist ja irgendwie immer am Reagieren. Das Tagesgeschäft hat dich, Familie hat dich, also dein eigenes Leben hat dich ja noch im Griff. Also ich selber habe das für mich noch gar nicht so sehr abgehakt, ne? Weil wir immer noch an den Folgen knabbern und die abarbeiten. Also ich selber habe für mich noch gar nicht diesen Schlussstrich gezogen und gesagt, das ist jetzt so das Ergebnis. Ja, es hat schon gestärkt am Ende des Tages, weil wir da alle durch sind. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Genau, ihr seid noch da.
Genau, wir sind noch da. Also
rundum, es gibt euch noch.
Genau. Und man neigt ja immer dazu zu sagen, das Gras auf der anderen Seite ist ja viel grüner. So guckt man sich auch manchmal Unternehmer an und denkt sich, ja, boah, bei dem läuft's aber, ne? Am Ende merkst du, die haben alle zu kämpfen und haben alle Probleme oder die meisten haben Probleme. Und ich finde, da sollten wir vielleicht auch alle offener mit umgehen. Also ich habe mir angewohnt, schon offen zu sagen, das war damals wirklich schwierig und mit schlaflosen Nächten verbunden. Und warum können wir über sowas nicht offen reden heutzutage?
Ich glaube, das ist so eine gesellschaftliche Sache. In Deutschland ist ja eher so, nehmen wir mal an, du gründest eine Firma und du musst in die Insolvenz und gründest danach eine zweite Firma. Dann gucken dich alle sehr, sehr kritisch an, weil du schon mal in der Insolvenz warst. Und sagen, ah, der war ja schon mal in der Insolvenz, das ist ganz doof. In den USA wirst du als richtiger Unternehmer gesehen, wenn du schon mal insolvent warst, weil man sagt, er hat das Learning daraus.
Genau.
Und das haben wir hier nicht. Und ich finde auch, wir sehen ja immer nur die Spitze vom Eisberg. Also da fährt ein Unternehmer mit einem geilen Auto rum und dann sagst du, boah, der hat ein Multimillionen-Business oder so. Und in Wahrheit weißt du nicht, was da los ist. Ne? Und manchmal wird man auch tatsächlich selber immer wieder überrascht, wenn man dann von Problemen von anderen Unternehmen hört. Und dann sieht man, sag ich mal, die Außenwirkung, nämlich immer, es sind immer Autos, ne? Immer dicke Autos. Und dann posten die im sozialen Netz, waren hier fett essen und waren hier, keine Ahnung, haben eine Kreuzfahrt in der Karibik gemacht und so weiter, bla bla. Und dann hörst du nebenher von Lieferanten, die dann meckern und die dann vielleicht auch ein bisschen zu offen sind und sagen, oh, bei dem, da sind 300 Euro offen vom Fensterputzen, sag ich mal, und ich renne jetzt 5 Monate hinterher und die können das nicht bezahlen. Und deswegen, da gebe ich dir total recht, da muss man offen sein. Wir haben uns ja auch extrem offenbart, also als Unternehmen, natürlich auch im Social Media, auch in den beiden Podcast-Folgen, die wir hier beispielsweise gemacht haben, wo wir halt ganz viel auch über unsere Krise erzählt haben. Und ich habe anfangs tatsächlich auch immer gedacht, boah, ist das richtig? Oder passiert da irgendwas? Und wir haben auch beim Social Media hier im Restaurant mal gepostet, was eigentlich hier so passiert ist. Also was war vor 3 Jahren? Du hast keine Kulinarik gehabt und es war irgendwie alles doof. Und da haben wir wirklich ein bisschen gezögert und haben überlegt, boah, ist das richtig? Und jetzt im Nachhinein war es absolut richtig, weil wir haben nur positive Reaktionen bekommen. Nur, wirklich ausschließlich nur positive Reaktionen. Und ich finde, da dürfen wir alle, glaube ich, so ein bisschen aus der Haut und sagen, diese Krisen gehören da eben einfach zu.
Ja, ich glaube, ich bin völlig bei dir. Ich glaube, man hat den Leuten auch gezeigt oder ihr habt den Leuten auch gezeigt, ich bin auch nur ein Mensch. Also da steckt ja immer noch mehr hinter. Es ist ja nicht immer nur ein Titel, Geschäftsführer, Inhaber, Abteilungsleiter, sondern es ist ja auch immer ein Mensch mit einem Schicksal dahinter und na, ganz viel, was da so dranhängt. Ich glaube, mir hat es gezeigt, wie zerbrechlich eigentlich wir sind am Ende. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Tochter nach Hause kam und sagte, oh Papa, ich bin mit dem Fahrrad mit 3 Freunden nach Hause gefahren von der Schule aus. Uns hat die Polizei angehalten. Wir sind so dicht nebeneinander gefahren. Ja, wo ich noch dachte, jetzt wird's hart irgendwie. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da gab es ja, dass die Polizei in den Parks patrouilliert hat, dass die Leute nicht auf den Bänken sitzen und so. Das war, glaube ich, noch zusätzlich beängstigend, dass ich dachte, was erleben wir denn hier gerade? Was passiert denn hier in diesem Land? Ich hatte gar nicht so viel Angst vor der Krankheit. Gehörte auch nie zu diesen Impfgegnern oder Verschwörungstheoretikern. Es war einfach nur so, dass ich dachte, Mensch, da liegt einer einen Schalter um und auf einmal ist alles... War alles so weg, was wir uns erarbeitet und erkämpft haben. Und
ja, genau. Du warst auf einmal plötzlich in so einer Struktur drin, wie man das sonst nur von, sag ich mal, diktatorischen Staaten kennt. Ja. Und du warst da plötzlich mittendrin, das darfst du nicht und hier darfst du nicht. Und das war schon sehr befremdlich. Ne? Und ich glaube, dass wir uns gesellschaftlich auch ein Stück weit verändert haben. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass nach Corona entweder hast du mehr Menschen in deinem Feld, die, sag ich mal, energetisch gleich schwingen, wo es einfach super ist, wo es einfach perfekt ist, oder du hast andere, wo du einfach merkst, du hast so viel Ellenbogen und da bist du raus. Also einfach nur so mein Gefühl. Gab es denn Momente, wo du mal hinschmeißen wolltest?
Im Großen und Ganzen und gemütlich. ich glaube, dass jeder von uns mal dieses Gefühl hat, das wird mir jetzt too much und ich möchte meinen Fluchtreflex jetzt auch wirklich mal ausleben. Den habe ich schon gehabt. Ganz groß war es vor 2 Jahren, als unsere Tochter so schwer erkrankt ist und das auch wirklich lebensbedrohend wurde für sie. Ich mir dachte, verdammt, egal, Geld, alles egal. Unsere Tochter muss wieder fit werden. Da war es ja wirklich so weit, dass ich auch schon nach einem Nachfolger gesucht hatte. So kam das dann, dass auch eine andere Kollegin gesagt hat, sie würde die Möglichkeit nutzen. Da war ich dann wieder auch so gefangen zwischen meinen Verpflichtungsgefühlen, den Kollegen gegenüber und mir selber, dass ich dachte, das muss ja weitergehen. Also kannst jetzt ja nicht einfach in dieser Krise jetzt auch noch zusätzlich hinschmeißen. Davon wird es ja erstmal nicht besser. Also habe ich erstmal einen Weg gesucht, wie ich mich um meine Tochter kümmern kann und weiter funktionieren kann in der Firma.
Wie ging es dir selber gesundheitlich dabei?
Zu dem Zeitpunkt ging es mir tatsächlich sehr schlecht. Ich kann mich immer daran erinnern, dass ich im Büro saß und wir uns irgendwie unterhalten haben oder diskutiert haben und urplötzlich schoss mir immer das Blut aus der Nase, sodass ich da mit so 2 Windeln in der Nase dann saß und wir weitergearbeitet haben. Das war dann immer so das Übliche, dass die Kollegen schon vorbeigelaufen sind und dann, Sascha, blutet wieder. Holt mal die Lappen.
Es ist ja schon ein Warnsignal, ne?
Ja.
Aber du bist nicht der Typ, der dann sagt, ich gehe zum Arzt oder ich check das.
Nö. Ist von alleine gekommen, geht von alleine weg. Nee, ich bin tatsächlich nicht zum Arzt gegangen. Ich wusste, jetzt musst du aufpassen, Alter. Jetzt geht's dir gerade selber an die Klamotten. Was für mich gar nicht so schlimm gewesen wäre, habe ich da mit Erschrecken festgestellt. Es war eher wieder das Gefühl, du kannst deine Familie nicht zurücklassen, ne? Du musst ein bisschen...
Also, wenn man jetzt so genau hinhört, das ist schon heftig, was du gerade erzählst, ne? Wenn du sagst, für mich selber wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Also ich gehe so neutral damit um, so, ob du jetzt ein Ende findest mit meinem Leben oder nicht, ist mir egal. Aber ich kann meine Familie nicht alleine lassen oder vielleicht auch also habe dieses Pflichtbewusstsein dann auch gegenüber der Firma oder so. Das ist ja schon.
Ja, es klingt jetzt pragmatisch, ne? Aber das klingt ja auch zu dramatisch, Also mir kam nicht der Gedanke, das könnte jetzt zu Ende sein für dich, Sascha, sondern es ging mir immer darum, was ist mit den anderen? Ne? Wie regelst du das? Wir haben schon so einen Plan zurechtgelegt, einen Ordner angelegt.
Im Falle deines Ablehnens.
Einen guten Freund Bescheid gesagt. Ich sage, wenn mir was passiert, sei so lieb, nimm dir den Ordner, kümmere dich drum. Aber am Ende des Tages war es dann so, dass das war nie schwere Gedanken, weißt du? Es war einfach so wie eine Rechenaufgabe, die gelöst werden musste. Mir kam auch gar nicht dieses Bewusstsein hoch, jetzt ist bald wirklich vorbei. Es war einfach nur Nasenbluten.
Okay.
Ja. Aber man wird natürlich von seiner Umwelt dann auch gesteuert.
Gut, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wenn ich das so sagen darf, Sascha, du hattest jetzt halt zu dem Zeitpunkt nicht die Figur eines Marathonläufers. Also deswegen ist natürlich so eine Sache mit Nasenbluten, glaube ich, anders zu bewerten als, ich habe gerade irgendwie einen Holzsplitter in der Nase und meine Nase blutet.
Ja. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst wegen dem Marathonläufer. Ich versuche dir mal zu folgen.
Jetzt hast du mich schon in die Sackgasse manövriert. Ja. Ich glaube einfach, dass du gesundheitlich wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko gehabt hast, schwer zu erkranken als jemand, der vielleicht die Hälfte von dir gewogen hat. Habe ich das gut formuliert?
Das hast du super formuliert, aber kann ich mir trotzdem nicht erklären.
Ist auch ein Drecksau, ey. Ja, Marken.
Also ich kann dir ja sagen, ich habe dann mit meinem Arzt irgendwann mal gesprochen und der hat das sehr schöne Worte gekleidet. Wir haben früher mal zusammen Fußball gespielt. Und der sagte nur zu mir, Sascha, was dein Gewicht angeht, sage ich es mal nett, aber nicht mehr viel und du bekommst eine eigene Postleitzahl.
Okay, jetzt kann sich jeder was darunter vorstellen.
Ja.
Okay, aber irgendwann hat sich die Situation verändert. Irgendwann wurde es wieder normal. Auch die Gesundheit deiner Tochter hat sich stabilisiert, glaube ich, kann man so sagen. Und wann hast du angefangen, wieder an dir zu arbeiten? Also an dir, dass du sagst, okay, ich denke jetzt mal über Ernährung nach beispielsweise. Wie ist dieser Shift passiert?
Dieser Break-Even-Point, meinst du?
Ja.
Ja. Ich wünschte, ich könnte das datieren, Thorsten. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich glaube, den Impuls tatsächlich hat ein Kollege gegeben, der gesagt hat, du Sascha, ich habe einen Termin für dich abgemacht, du gehst zum Arzt und der operiert dich. Kriegst so eine Magengeschichte eingebaut und so. Das alleine hat ja schon ein Jahr gedauert, diese Vorbereitung.
Ja.
Ja, und wie ich dann so bin, wo ich mir dachte, naja, komm, der hat einen Termin für dich abgemacht, gehst da mal hin.
Bist halt viel bewusst, gehst
da hin, ja.
Ist ja nix.
Also. Bist mal aus dem Büro raus.
So.
Ist ja nix. Tust du das an und gehst da hin, ne?
Kleinigkeit.
Genau.
Wie eine Füllung im Zahn.
So. Ja.
Klar, ja, natürlich.
Ja, da bin ich da hin und dann hat er mich auch aufgeklärt und mir alles erzählt und sagt, dann gehst du da hin und dann machst du das und dann musst du zum Psychologen und dann, okay, dann machst du die Schwester zuerst, gehst zum Psychologen. Und dann hatte ich einen Termin, das werde ich nicht vergessen, in Elsley. Das war super. Ich hatte mich vorbereitet auf den Psychologen. Ich denke, der stellt dir bestimmt ein paar Fangfragen und so. Das ist wie beim MPU oder so. Du musst aufpassen, was du sagst. Und dann komme ich da rein und dann saßen auch Menschen, wo du wusstest, okay, die haben echt einen Grund da zu sein. Die haben Not, denen muss geholfen werden. Und ich, der eigentlich nicht wusste, was er da soll. Er wusste nur, ich muss dahin, damit ich operiert werden kann. Ja, und dann komme ich da rein und sitze da so und da kommt auch der Arzt raus und geht zu den Schwestern und sagt, ach, Sie müssen Herr Bechtold sein, ne?
Ja, was das?
Ja. Sag, ja, der bin ich. Ja, da kommen Sie gleich durch, dann sind wir am, ne? Ja, super, nett. Ich bin kein Privatpatient, ich bin Kassenpatient, deswegen hat mich das gewundert. Ja, habe ich dann bei ihm hingesetzt und sagt er so, Sie wollen eine Magen-OP haben, sehe ich. Ich sag, von wollen kann hier irgendwie nicht mehr die Rede sein, aber ja. Ja, ich habe einen Standardtext. Schwester Elke druckt Ihnen das aus und dann viel Erfolg.
Fertig.
Fertig. Ja.
Okay.
Das war
dein Aufeinandertreffen mit dem Psychologen und der psychologischen Beratung, ja.
Ja, genau. Ja, und das war dann so ein Selbstläufer, weißt du, man kommt ja manchmal in so eine Rotation rein, in so einen Automatismus, den du gar nicht willst eigentlich oder dich gar nicht gegen werden kannst. Und ja, und im Sinne der Vorbereitung auf diese OP, wie gesagt, hat ein Jahr gedauert, musst du anfangen, dich gesund zu ernähren und ein bisschen aufzupassen, dass du deine Organe sauber kriegst, die Leber bisschen, ne? Und so habe ich mir immer, bevor ich eine Tüte Haribo gegessen habe, habe ich mir dann immer gesagt, nimmst du die fruchtigen? Nein. Also ich habe das dann schon ernst genommen.
Wie hast du dich denn vorher ernährt? Also du hast mal so eine Story erzählt, wenn du im Auto irgendwie unterwegs warst, hast du im Prinzip während der Fahrt immer gefressen? Oder habe ich das falsch?
Nee. Also so schlimm war es nicht. Tatsächlich ist es so, dass ich schon, wenn ich tanken war zum Beispiel und bezahlt habe und dann immer den Lockruf der Schokoriegel gehört habe oder dann lag dann ein leckeres Brötchen,
ja,
habe das mitgenommen. Ich habe aber auch zu Hause meine beiden Frauen, also meine Tochter und meine Frau sind beide schlank, du kennst sie.
Ja.
Die essen aber sehr ballaststoffreich, also sehr gehaltsvoll.
Okay.
Da muss immer Schmand rein, da muss immer Sahne rein.
Jetzt nicht die klassischen Ballaststoffe, wir reden jetzt eher über Fett. Geschmacksträger, behaftet.
Du kannst immer so böse sein.
Ja. Nein, ehrlich.
Was kann denn so ein Lebensmittel dafür, dass es fetthaltig ist? Das ist ja jetzt auch gemein. Wenn du so ein Tierheim siehst und da sitzen jetzt keine Tiere, sondern Lebensmittel drin, dann kannst du ja auch nicht immer sagen, guck mal, da sind die Fetten, da liegt nicht hin. Das ist ja gemein, Thorsten. Das ist ja. Ja, auf jeden Fall haben die es geschafft, ihr Gewicht zu halten. Ich habe es nicht geschafft. Hintergrund war, glaube ich, auch, dass ich dann immer so meine Sorgen auch vertilgt habe, ne? Dass ich dann immer so dachte, jetzt, bist ja wie eine Ziege, wenn du übergewichtig bist. Du hast ja kein Sättigungsgefühl. ich habe ja einen viel größeren Magen als du gehabt und dann geht da natürlich auch mehr rein. Dann,
ne? Das heißt, du hast so dein Belohnungssystem im Gehirn immer schön getriggert, indem du Süßes gegessen hast. Ne? Die Nahrungsmittelindustrie ist ja hoch spezialisiert darauf, die Dinger so zusammenzumischen, dass dein Gehirn das geil findet.
Ja.
Du hast da halt voll mitgemacht.
Ja, die müssen auch leben, ne?
Ja, in der Arbeitsplätze. Ja, natürlich auch so Nestlé und so Firmen, die muss man vollumfänglich unterstützen. Da bin ich
Hitte.
Total, ja, finde ich total gut.
Ja.
Ja. Also ist dir das schwer gefallen, dann auf einmal zu sagen, jetzt okay, jetzt esse ich nicht mehr die Tüte Haribo, jetzt esse ich vielleicht mal einen Apfel oder mal eine Banane oder so?
Ja, also tatsächlich habe ich mich dann selber hinterfragt und gesagt, Sascha, du magst keine Fanatiker oder du bist ja selber Fanatiker.
Okay.
Kriegst ja eine Tüte Haribo auch nicht mehr zu, als Beispiel. Und ich glaube, das war dann so, ich würde schon lieber mir das Rauchen abgewöhnen, was ich eh nicht mache, als das Essen.
Nicht.
Nein.
Ja.
Nein. Mhm. Aber weißt du, Essen abgewöhnt ist schwierig, weil wir müssen essen, müssen trinken.
Wir entscheiden nur was.
Genau.
Nicht ob.
Genau. Aber wie mit allen Dingen ist die Verführung bei schlechtem Essen leichter, schneller als bei gesundem Essen.
Und wie würdest du dich beschreiben, wie ernährst du dich heute?
Ausgeglichen. Also ich sündige schon. Natürlich nur noch in einem kleinen Maße, wie es nach der OP überhaupt noch möglich ist. Weil ich glaube schon, dass wir mal ein Stück Schokolade brauchen. Hm? Das ist dann halt jetzt die ganz dunkle mit möglichst viel Kakao drin.
Genau, genau.
Ich glaube, man darf auch mal ein Stück Weingummi essen. Man sollte sich da selber gar nicht so sehr verteufeln. Also aus meiner Sicht heraus. Aber so generell habe ich einen ganz guten Dreh gefunden, dass ich jetzt auch so bunt esse. Ne? So Gemüse und ne? Vernünftiges Stück Fleisch oder wie auch immer. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich jetzt auch mal sage, du hast jetzt über 50 Jahre ungesund gegessen. Jetzt kannst du auch mal.
Die nächsten 50 Jahre werde ich gesund ernähren.
Ja. Genau.
Gibt es nochmal kurz einen Rückblick auf diese Unternehmerreise? Gibt es einen Fehler, wo du sagst, da habe ich einmal einen großen Fehler gemacht? Das würde ich gerne ungeschehen machen, wenn ich es könnte?
Ja, wir haben damals, als das losging mit Corona und das Thema war ja mal Liquidität, haben wir uns mit der Bank getroffen und dann hatten die auch zwei Vorschläge gemacht. Einmal, ob wir so einen Forderungsverkauf machen, also ins Factoring gehen. Ich glaube, du warst auch mit dabei, ne? Oder ein Darlehen aufnehmen, so eine Corona-Hilfe.
Ich glaube, erinnere mich.
Ja. Und frag mich nicht, warum, aber wir haben dieses Darlehen genommen. Und ich glaube, da knabbern wir heute noch dran, ne? Also das hätten wir lieber andersrum lösen müssen im Nachhinein. Okay. Aber wir waren nervös, wir waren ja alle irgendwie mit den Nerven runter und du weißt, wie es ist, zum Monatsende müssen die Gehälter raus, die Krankenkassen wollen ihr Geld, das Finanzamt will ihr Geld. Also ja, ich muss dann einfach ich mit diesem sehr sicherer gefühlt, ja. Und dachte, ach, brauchst du es ja eh nicht und so, aber wir haben es gebraucht. Also
ich habe über ein halbes Jahr damals ja auf Gehalt verzichten müssen.
Ja.
Und das ist auch nicht so ganz lustig.
Nee,
also, weil du hast dann halt ein bestimmtes Budget, was du vielleicht hast und irgendwann war das Budget halt, und ich erzähle die Geschichte ja immer wieder, war es halt so, dass du dich von Steckrüben und Kartoffeln ernährt hast. Und aber das ist auch eine Situation, die ich nicht mehr missen möchte, weil du einfach, wenn ich jetzt heute einkaufen gehe, keine Ahnung, ich fahre in den Biomarkt, ist völlig egal, ich kaufe einfach Lebensmittel, die ich gerne haben möchte, ich versuche regional darauf zu achten, was natürlich im Winter echt schwierig ist, ne? Also das funktioniert ja nicht immer so, aber sonst, also sag ich mal, im Herbst Weintrauben aus Peru zu kaufen, erschließt sich mir nicht, warum man das macht. Aber okay, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn ich dann heute den Supermarkt voll habe mit, sag ich mal, oder den Supermarkt, Entschuldigung, den Wagen im Supermarkt voll habe und ich dann mit dem Wagen da rausfahre, dann interessiert mich das auch jetzt nicht, ob der Wagen 50 Euro kostet oder 100 oder der Inhalt dieses Wagens. Aber ich gehe mal mit dem Lächeln raus, weil ich diese Demut habe, weil ich weiß, wie es war, als wir uns von Steckrüben und Kartoffeln ernähren durften. Und das in eine längere Zeit. Und diese Demut möchte ich echt nicht mehr missen. Also ich kann heute, sage ich mal, ich war ein blödes Beispiel, ein Glas Bio-Joghurt für 4 Euro ganz anders schätzen als noch vor 3 Jahren.
Mhm.
Und oder ein richtig tolles Stück Fleisch. Oder, ne? So. Und das möchte ich einfach nicht mehr missen. Aber ich möchte das Gefühl auch trotzdem nicht mehr haben, am Monatsende zu sagen, oh Gott, wie kriege ich denn jetzt die Löhne raus und muss ich vielleicht einen Sozialbeitrag stunden, ohne dass ich weiß, wie ich den nächsten, übernächsten oder in 6 Monaten zurückzahlen kann, dass ich immer hoffe, dass irgendetwas passiert. All das kennen wir. Ich brauche das nicht mehr. Ich will aber nie ausschließen, dass das nicht aufgrund irgendwelcher Dinge nochmal passiert. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist für uns alle immer, wir haben ja weitergemacht. Also du hast nicht aufgegeben, ich habe nicht aufgegeben und da draußen haben ganz viele andere auch nicht aufgegeben. Dennoch, momentan stelle ich fest, dass es so viele gibt, oder vielleicht kenne ich einfach nur so viele oder die kommen auf mich zu, was weiß ich, die einfach sagen, oh nee, das bringt all nichts mehr und ich höre auf. Und dann gibt es Familienbetriebe über Generationen, die einfach einen Stecker ziehen und sagen, ne, ich stelle jetzt einen Insolvenzantrag und fertig, habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Und das finde ich so schade. Weil es geht nicht nur darum, diese Krise zu bewältigen, einfach weil man existieren will und seine Kohle braucht und vielleicht auch an die Mitarbeiter denkt und auch vielleicht an die Familien denkt, sondern es geht auch darum, daraus zu wachsen.
Ja, absolut. Also zum einen empfinde ich uns alle ja als sehr kontrovers. Ich hatte neulich, habe ich tatsächlich mal mit meiner Frau unterhalten, weil das WLAN ausgefallen ist zu Hause und
Ging nicht anders.
Scheint übrigens auch eine sehr nette zu sein.
Schön, dass du das sagst.
Ja, nein, Spaß beiseite. Ich finde uns immer alle so sehr kontrovers, weil wenn wir 1200 Euro für ein Handy ausgeben, dann zucken wir mit keiner Wimper. Mhm. Es müssen die besten Sneaker sein. Es muss ein Auto für 60.000 Euro sein. Das ist alles in Ordnung. Und im Supermarkt greifen wir zum Fertigausschnitt für 79 Cent und ärgern uns, wenn er 85 Cent kostet. Ohne zu überlegen, was da überhaupt mit diesem Essen passiert ist, mit diesem Lebensmittel für 79 Cent. Was ja auch einer verarbeitet hat, produziert hat, verpackt hat, in den Supermarkt gefahren hat, ne? Für 79 Cent. Also insofern denke ich auch, das sollten wir mehr wertschätzen. Und ja, ich gebe dir recht, aber ich verstehe auch Unternehmer, die sagen, ich habe keine Lust mehr, weil wenn du dir unsere politische Landschaft anschaust, ich will jetzt nicht auf Politik kommen, dann trifft mir ganz ab, aber man redet kaum über Unternehmer. Man redet du bist als Unternehmer, bist du immer so ein bisschen freiwillig für alle. Du musst dich selber altersversorgen, musst dich selber krankenversichern. Du bist in keinem sozialen Gefüge mehr so richtig drin. Dann heißt es immer so obendrauf, das ist ja das unternehmerische Risiko.
Ja, genau.
Ja, weißt du, alle anderen werden aufgefangen, wenn was ist. Aber wir eigentlich nicht. Da würde ich mir generell wünschen, weißt du, wir haben für alles eine Ausbildung. Du willst dir einen Hund holen, du musst einen Hundeführerschein haben. Ja. Du kannst aber auf die Welt kommen und sagen, ich mache eine GmbH auf und bin Geschäftsführer.
Yep.
Haben Sie eine Ausbildung, aber egal. Sie sind Geschäftsführer.
Mach ich einfach.
Mhm. Ja? Vielleicht sollten wir da mal generell auch irgendwo ansetzen, dass man den Leuten auch mal beibringt, zu sagen, was sie da eigentlich erwartet.
Ja, das ist wieder mit diesem Eisberg. Viele sehen da nur die Spitze vom Eisberg. Du liest dir vielleicht als Unternehmer ein tolles Auto. Oh, er fährt mit einem tollen Auto rum, der macht Millionen. Und dann immer so, ja, die sind ja alle reich. Immer so dieses, ja, die sind ja alle reich. Und von den Reichen müssen wir es nehmen. Auch reich ist schon wieder so eine Bewertung, mit der kann ich gar nichts anfangen. Weil das habe ich gestern noch mit meiner Familie zu Hause gehabt. Da habe ich gesagt, für mich, wenn einer sagt, boah, da ist einer reich, dann sage ich, ja, also in meinem Kopf hat er dann so eine 40-Meter-Yacht irgendwie und fährt mit dem Bugatti Chiron irgendwo rum. Das ist dann einer, der halt reich ist. Aber das mögen ja vielleicht andere, die, sage ich mal, in sehr extrem schwierigen Verhältnissen in irgendwelchen Berliner Plattenbauten wohnen, völlig anders sehen. Da sind wir wahrscheinlich reich. Weißt du, und diese Bewertung, das haben wir in Deutschland. Ich glaube, das ist eher problematisch. Gibt es, oder wenn du dir was wünschen könntest, gibt es eine Persönlichkeit beispielsweise, mit der du unheimlich gerne mal essen gehen würdest?
Oh, viele. Ich habe, also aktuell ist es, glaube ich, würde ich mich gerne mal mit HP Kerkeling unterhalten, tatsächlich.
Warum mit HP?
Ich habe mir jetzt, er hat ja ein neues Buch rausgebracht vor ein paar Monaten und da hat er ja ganz viele Interviews mal wieder gegeben und Der erinnert mich unheimlich an einen gemeinsamen Bekannten, den wir beide haben. Mhm. Ich sage jetzt keinen Namen, aber wenn der Carsten heißen würde und der andere HP.
Zum Beispiel, ja.
Dann finde ich immer, das können Zwillinge sein. Mhm. Von der Gestik her, von der Art zu reden her. Aber HP hat ja ganz viel erlebt in seinem Leben. Und wenn der dann so erzählt in diesen Talkshows, dann finde ich den sehr bodenständig, was mir total gut gefällt. Und der scheint auch echt was in der Birne zu haben, so dass ich glaube, das wäre ein interessanter Abend tatsächlich. Auch ein humorvoller Abend.
Ja, humorvoll, ohne Zweifel.
Genau.
Die Karriere von HP ist ja. Ja, wann ging das los? Ich glaube, so mit Hurz damals. War, glaube ich, einer der ersten Auftritte.
Ja, da gibt's viele.
Prinzessin Beatrice, immer unvergessen und natürlich meine Lieblingsrolle.
Horst Schremmer, Alter. Den habe ich ja heute schon öfters erlebt hier, ja.
Nochmal ganz kurz so, also du arbeitest, glaube ich, sehr viel, also zeitlich. Wie bekommst du Familie und Business unter einen Hut?
Ich glaube gut, weil wenn ich frei habe, dann gehöre ich eigentlich der Familie. Ich habe ja eigentlich nur ganz wenige Hobbys, wo ich noch sage, die mache ich mal für mich. Das ist so Motorradfahren oder so. Aber ansonsten Wochenenden, abends bin ich eigentlich immer für die Familie da und das klappt, glaube ich, ganz gut. Ich meine, unsere Tochter ist mittlerweile 20, die will alles, aber nicht mit ihrem alten Vater rumhängen. Also doch, das hat sich mittlerweile ganz gut eingeschliffen.
Zu guter Letzt, die schönen Zeiten gehen auch immer vorbei und wenn man dann immer mal so auf die Uhr guckt, dann denkt man, mein Gott, wie lange plaudert man denn hier schon wieder?
Ja.
Gibt es irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest? Irgend so eine Weisheit, eine Erfahrung?
Oha. Ich glaube, ich darf meine Oma Lotte zitieren. Die hat immer zu mir gesagt, Junge, es gibt Millionen von Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja.
Sascha, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ja.
Viel Erfolg und lieber Papa Bär, bleibst du, wie du bist.
Das gebe ich so zurück. Danke, dass ich hier sein durfte und ja, ich werde das natürlich weiter verfolgen hier.
Danke.
Vielen Dank.